erlebt haben, dass jemand ihnen Würde gibt und die Freiheit oder ihnen auf Augenhöhe begegnet ist, ihnen die Freiheit hat, selber Leben zu gestalten, mitzudenken, zu erzählen, was sie auf dem Herzen haben. Die waren in Angst gebunden, gebrochene Menschen. Die wussten gar nicht, wie Gemeinschaft funktioniert. Die wussten gar nicht, dass da jemand wirklich ist, der schützt und der es gut mit einem meint. Und das Erste, was Gott macht, nachdem er diese Lebensregeln aufstellt und sagt, guck, das ist dieser Rahmen, in dem dürft ihr euch bewegen, so funktioniert Leben. Das Erste, was er macht, ist sagen, ich möchte, dass du in meiner Nähe wohnst, ich will dich bei mir haben. Ich schätze dich wert und ich decke dir einen Tisch. Du darfst an diesen Tisch kommen. Der Schaubrottisch wurde aus Akazienholz gebaut und ist mit purem Gold überzogen. Bei allen Gegenständen in der Stiftshütte steht Gold immer dafür, dass Jesus wahrer Mensch, das Holz steht immer dafür, dass Jesus wahrer Mensch war. Er ist am Kreuz gestorben. Holz ist immer irgendwie die Verbindung zu seiner Menschlichkeit, dass er sich ganz hineingibt in deine Situation, in dein Leben hinein. Gott macht sich so klein, ich finde das so gewaltig, überhaupt an der Stiftshütte. Das ganze Universum ist nur Geschöpf Gottes, nur sein Geschöpf. Das kann ihn gar nicht fassen. Und Gott ist bereit, sich auf diesen klitzekleinen Raum der Stiftshütte zu begrenzen und in dieses Heilige zu gehen und sagt, gut, ich wohne da wenigstens mit meinem Namen, aber ich will dir nahe sein. Ich mache mich so klein, um dir zu begegnen. Und dann kommt Jesus und geht noch einen Schritt weiter und wird Mensch, um dir auf Augenhöhe zu begegnen. Er macht sich so klein, um dir nahe zu sein, um dir diesen Tisch zu decken. Holz steht dafür, wie Gott sich verhält, um dir zu begegnen. Er macht sich klein und kleiner, bis er auf Augenhöhe ist, um dir deutlich zu machen, dass er dich wirklich liebt, dass es ihm wirklich um dich geht. Gold steht, dieses ganze Heilige, was unter diesen Tüchern verborgen ist, ist aus purem Gold gebaut und der Tisch ist mit Gold überzogen und das spricht davon, dass er heilig ist. Er ist Mensch, aber er ist auch Gott, er ist heilig, er ist rein. Da ist Herrlichkeit. Ich finde den Begriff Herrlichkeit so schön, weil der alles fasst und man doch nicht ausdrücken kann, wie er wirklich ist. Herrlichkeit, Liebe, Reinheit, das ist dieser Tisch. Und dann wird in der Bibel beschrieben, das ist jetzt nur ein Bild, wie man sich das vorstellt. Man findet im Internet unterschiedliche Bilder, wie der Schaubrottisch aussehen könnte. Es gibt bestimmte Maße, wie groß er ist und dass da diese Stangen dran sein müssen. Wird erzählt, es muss aus Akazienholz sein und es muss mit Gold überzogen sein. Aber wie er wirklich aussah, wissen wir nicht. Was da steht, ist, dass rundherum ein Kranz gezogen werden sollte, wie eine Krone. Und es spricht wieder davon, er ist Herr. Hier ist der Herr, der dich geschaffen hat und der sagt, ich möchte, dass du in meiner Nähe bist. Und da gibt es einen Tisch für dich. Und dann ist es nicht nur ein Kranz, da steht tatsächlich wortwörtlich in der Bibel, dass dieser Kranz so eine Handbreit ist um den Tisch herum. Und auf dem Tisch sind 12 Laibbrot gestapelt, das ist das Runde. Und jedes dieser Brote steht für einen Stamm von Gottes Volk. Und das, was da passiert ist im Grunde, dass Jesus sagt, dass Jesus deutlich macht, ich trage dich, du gehörst zu mir, ich trage dich und ich beschütze dich. Ich halte dich in meinen Händen. Und so sieht dein Leben aus, das möchte ich für dich tun, da darfst du hinein. Ich halte dich, ich trage dich, ich versorge dich und ich sorge dafür, dass du bleibst, weil das ist meine Verantwortung, meine Ehre und meine Freude, dich so tragen zu dürfen. Ich trage dich, das sind diese Brote und das sieht man jetzt nicht. Normalerweise steht da auch noch ein Kelch drauf, der ist ganz aus Gold, ein Krug, ganz aus Gold mit Wein. Und auf den Broten stehen immer noch mal goldene Gefäße mit Räucherwerk, da wird gebetet. Also Räucherwerk in der Stiftshütte ist immer ein Bild dafür, für Anbetung und Gebet, aber es ist immer ein Bild dafür, dass Jesus sagt, ich bin hier, ich halte dich, ich bete für dich, ich trage dich hier in Gottes Gegenwart, ich halte dich hier in sein Licht, das steht gegenüber vom Leuchter. Ja, ich halte dich in das Licht Gottes, ich bete für dich, ich trage dich. Und Brot und Wein, da sage ich noch nichts dazu, aber da steht ein Tisch und schon im Alten Testament. Jetzt habe ich euch kurz die erklärt, wie er aufgebaut wird. Und ich möchte gleich mal einen Psalm vorlesen, der euch bestimmt vertraut ist. Da steht im Psalm 23, Vers 5 und 6. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der Psalm 23 beschreibt dieses Bild. Es ist Gottes Wesen. Es ist das, was Gott tun möchte. Und das ist ein Psalm, der steht im Alten Testament, ja, wo Gott sagt, das bin ich immer. Ich bin immer so. Ich möchte dir so begegnen. Und jetzt habe ich ja erstmal nur beschrieben, wie die Stiftshütte aufgebaut ist. Und dieser Tisch, den Gott dir da deckt, ist viel, viel größer. Im Psalm 104, den Psalm kennt ihr wahrscheinlich, steht, das ist der Erntedankpsalm, das ist das, was wir zum Erntedankfest immer wieder lesen. Da steht, wie groß und gewaltig dieser Tisch ist, den Gott dir tatsächlich deckt. Ich lese mal ein paar Verse vor. Da steht gleich am Anfang, preise den Herrn meine Seele, um Seele geht es mir gleich, preise den Herrn meine Seele, Herr mein Gott, groß und erhaben bist du, mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet, in Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Also der Tisch, dieses Zelt ist viel größer. Gott sagt, diese ganze Schöpfung ist dieses Zelt, was ich für dich baue. Meine ganze Schöpfung ist der Ort, wo ich dir begegnen möchte, Lebensraum, den ich dir schaffe. Da ist dieser Tisch gedeckt, ja. Es ist, ich denke, viel größer. Es ist viel mehr als dieser kleine Tisch. Dann nochmal zwei weitere Verse. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh, allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Und noch zwei Verse weiter. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden alle satt von deinen guten Gaben. So ist Gott. Da wird beschrieben, dass Gott von sich heraus schon immer alles sättigt und erhält. Er macht satt alle Lebewesen, alle Pflanzen, alle Tiere und dich. Das macht er. So sind wir gemacht als Geschöpf. Das ist unser Wesen als Mensch, das wir immer empfangen. So sind wir konzipiert. Und das ist das, was Gott möchte. Er ist so, dass er verschenkend geben möchte. Und wir sind so, dass wir annehmend empfangen dürfen. Schon die ganze Zeit ist das sein Konzept und so ist es gedacht. Und jetzt möchte ich euch kurz erklären, was Seele bedeutet. Es wird immer wieder so, das ist so ein griechisches Denken, hellenistisches Denken. Wir Menschen haben eine Seele, wird gesagt, das ist falsch, biblisch gesehen. In der Bibel wird beschrieben, dass wir Seele sind. Nefesh ist das Wort. Nefesh bedeutet eigentlich übersetzt Kehle. Und ich werde euch jetzt nochmal zwei Verse vorlesen und euch dann erklären, was ich meine. Aus dem gleichen Psalm, da steht, doch wenn du, Gott, dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie, also die Menschen, die Lebewesen. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Es bedeutet, dass Gott durch seinen Geist, durch seinen Atem Leben erschafft von Anfang an. So macht er es. Er schafft Körper und gibt hinein seinen Geist. Alles, was lebt auf dieser Erde, was atmet, lebt dadurch, dass Gott dich dir zuwendet, ob du ihn kennst oder nicht. Er ist von Anfang an dazu bereit, dir alles zu geben. Er gibt seinen Atem, wir atmen, und er gibt Wasser und er gibt Nahrung. Es geht um existenzielle Dinge, die uns erhalten. Alles, was uns am Leben hält, was uns lebendig macht, müssen wir in uns aufnehmen. Atem durch die Kehle, Nahrung durch die Kehle. Wir müssen aufnehmen. Gott hat uns als empfangende Wesen geschaffen. Das ist sein Konzept und das möchte er aber für uns tun. Und wenn du lebst, wenn du heute Morgen aufgestanden bist und geatmet hast, dann hat sich Gott dir aus Liebe schon zugewandt. Er hat dich angesehen und dir seinen Atem gegeben, seinen Geist, er trägt dich und alles, was dir heute schon an Gutem geschehen ist, war bewusst, weil er wollte, dass du es hast. Er wollte dir geben, ob wir es wahrgenommen haben oder nicht, ob wir ihm gedankt haben oder nicht. So ist Gott in einer unglaublichen Fülle, gibt er und hält uns am Leben. Wir sind lebendige Seele. Deswegen sind wir tot, wenn er sich abwendet und ist vorbei. Ja? Und jetzt habe ich erst mal über die Schöpfung gesprochen, aber der Tisch, den Gott da deckt und was Jesus uns da aufschließt, hat noch eine größere Dimension. Da möchte ich jetzt als nächstes hinkommen. Ich bleibe noch einmal kurz im Neuen Testament und ich möchte mit euch im Grunde jetzt mal so einen Weg durch die Bibel gehen, wo Gott in Jesus uns einen Tisch deckt und wie er dieses Leben mit uns denkt und wie er uns begegnen möchte, wie er Tischgemeinschaft mit uns sucht. Der erste Text steht im Psalm 78, die Verse 19 bis 25. Das ist eine Situation, wo Israel noch in der Wüste ist. Wie gesagt, versklavte Menschen. Menschen, die nicht wissen, dass sie sich wirklich darauf verlassen dürfen, dass sie jemand versorgt, weil die haben das noch nie erlebt. Und jetzt handelt Gott immer und immer wieder so, dass sie es verstehen. Er geht so konkret und immer wieder auf sie zu, dass sie erleben, ja, du kannst mir wirklich vertrauen. Ich werde dir alles geben. Er bringt Vertrauen bei. Er zeigt, wie er ist, Stück für Stück, weil er weiß, dass er es mit uns zu tun hat. Er weiß, wie unsere Herzen sind. Er weiß, dass wir versklavt waren in unserer Sünde, auch in unseren Verstrickungen mit unserer Geschichte. Und er kommt auf uns zu, er weiß, wie wir sind und er kann es richtig gut, uns deutlich zu machen, dass wir ihm vertrauen dürfen. Das ist sein Werk. Er zeigt dir immer mehr, wie du empfangen darfst. Im Psalm 78 steht, das ist eine ziemlich drastische Geschichte, das Volk Israel, seine Kinder, sie beleidigten Gott und fragten, ist Gott wohl in der Lage, uns auch in der Wüste einen gedeckten Tisch vorzusetzen? Nun gut, er schlug auf den Felsen, das Wasser floss heraus, sogar ganze Bäche flossen strömend hervor. Aber kann er seinem Volk auch Brot geben oder gar Fleisch verschaffen? Also die haben erlebt, dass Gott sie versorgt hat. Die haben gerade erlebt, wie aus einem Felsen eine frische Quelle entsprang und das ganze Volk sättigen konnte. Und jetzt sagen sie, sind sie wieder in der Situation, wo sie nicht vertrauen, wird er uns versorgen? Muss ich es festhalten, was ich habe? Oder darf ich einfach offen erwarten und mit meiner ganzen Bedürftigkeit da stehen, weil so bin ich. Ja, ich darf mit meiner Bedürftigkeit da stehen und er wird geben. Und dann reagiert Gott und sagt, der Herr hörte es und wurde so zornig, dass er ein Feuer um sich greifen ließ. Denn sie glaubten Gott nicht und sie vertrauten nicht auf seine Hilfe. Das ist, was ihn schmerzt. Ja. Und jetzt wird's schön. Und trotzdem gab er den Wolken über ihnen einen Befehl. Ja, er öffnete die Türen des Himmels. Er ließ Manna auf sie regnen, damit sie zu essen hatten. Getreide aus dem Himmel gab er ihnen. Jeder von ihnen aß das Brot der Engel und gab ihnen, und Gott gab ihnen Speise in Fülle. Ja, ich mag diese beiden Worte, und trotzdem. Gott weiß, wie wir sind, und trotzdem. Da kommt keine Dankbarkeit, da ist kein Vertrauen. Und trotzdem öffnet er den Himmel und gibt Manna täglich und täglich und dann wieder und trägt weiter und arbeitet daran, dass Menschen ihm vertrauen lernen und sich ihm zuwenden. Jetzt bin ich noch mal kurz bei Hebräer 9, der Text am Anfang. Da wird beschrieben, ich gehe jetzt ins Neue Testament, jetzt ist das mit dem Alten Testament mal vorbei, jetzt wird's schön. Da wird beschrieben, wie Jesus diesen Weg geht. Er kommt, Gott macht sich ganz klein, er vertraut, er geht ans Kreuz und gehorcht. Er macht vollkommen, was Gott möchte, er wird lebendig und teilt sein Leben mit uns. Er macht uns rein, er geht hinein in die Stiftshütte, er schenkt seinen Geist, da sind wir jetzt bei Pfingsten, beim Leuchter, dann deckt er seinen Tisch, da werde ich jetzt drauf eingehen, und dann geht er hinein ins Heilige. Jesus geht hinein, gibt sein Leben hin, er ist bereit zu dienen, das ist der Vers, den wir vorhin gehört haben, er gibt sein Leben hin und sagt so, jetzt mache ich dir die Tür auf, ich bin da durchgegangen, ich habe verstanden, wie Gott ist, ich habe geliebt, ich wurde geliebt und jetzt liebe ich dich und gehe da rein und mache die Tür für dich auf. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier und deck dir den Tisch. Und dann zeigt Jesus Stück für Stück, wie wir an den Tisch kommen können. Und das erste Wunder, was er tut, passiert auf einer Hochzeit. Und es ist nicht unbewusst, dass es auf einer Hochzeit ist. Die Hochzeit zu Kana in Johannes 2 wird es beschrieben. Es ist ein kleines Fest. Es sind vertraute Leute. Kana liegt in der Nähe von Nazareth. Maria war wahrscheinlich eine Verwandte und deswegen auch zuständig dort. Und die Diener hörten auf ihr Wort, weil sie wahrscheinlich dort eine Aufgabe hatte. Und sie ist eingeladen, Jesus ist eingeladen, vertraute Leute sind eingeladen. Es ist eine private Feier und Jesus kommt und bringt überraschenderweise Leute mit. Der bringt da Leute, aber es ist in Ordnung. Der darf die mitbringen, auch wenn die nicht bekannt sind. Dann wird beschrieben, dass da 6 gigantische Krüge stehen, die mit Wasser gefüllt werden sollen, sagt Jesus ihnen, als nämlich das Problem mit dem Wein entsteht. Ihr kennt die Geschichte. Und ich finde das so witzig, da hat jemand mal ausgerechnet, wie viele Leute von dem Wein, den Jesus da schafft, satt werden. Und man weiß genau, wie viel die Krüge ungefähr gefasst haben. Mit diesem Wein, den Jesus da macht, werden 5000 Leute satt. Schöne Zahl, stimmt? Kommt die euch bekannt vor? Jesus fängt an mit Wein, 5000 Leute werden satt. Und was da auf dem Fest passiert, ist ja einfach nur, da geht es um Krüge, um leere Krüge. Jesus ist mitten dabei und er sagt, füll die Krüge mit Wasser, halt sie mir hin und mach, was ich dir jetzt sage, füll sie mit Wasser. Und die Leute, die dabei sind, schöpfen ja einfach nur Wasser. Ja, die sehen ja noch gar nicht, was passiert, aber sie hören auf sein Wort. Er ist mitten unter ihnen und die schöpfen einfach nur Wasser. Ja, und dann ist da plötzlich der leckerste Wein da, ich hätte ihn gern gekostet. Ja, der ist dann da, der leckerste Wein. Und das, was Jesus da tut, ist gleich als allererstes Scham und Demütigung vermeiden für die Menschen, die da zuständig sind. Er löst dieses Problem von Scham und Demütigung und würdigt und verschenkt in einer unglaublichen Fülle. Sagt, da ist viel mehr. Und wir feiern hier. Wein steht in der Bibel, es steht ja auch auf dem Tisch. Wein steht immer für Freude, immer wieder für Freude. Und hat eine heilende Wirkung, weil es desinfizierend ist. Also wenn wir Wein trinken, wenn wir an seinen Tisch kommen und da ist Wein, dann sagt Jesus dir, ich will dir in Fülle alles geben. Ich habe Freude für dich. Ich möchte Freude für dich. Das, wie wir hier leben, ist ein Fest, weil du bist in meiner Gegenwart. Ich bin schon da, auch wenn du es noch nicht bemerkt hast. Ich bin schon Gast. Ich bin schon ganz in der Nähe und ich will Fülle für dich. Die Leute haben ihn gar nicht drum gebeten. Und er hat trotzdem Fülle geschenkt. Er hat sich trotzdem an sie verschenkt. Und dann steht als letztes dort, dass seine Jünger glaubten. Also seine Jünger fangen an zu vertrauen, ja. Dann kommt die Speisung der 5000, wenn es darum geht, dass Jesus den Tisch deckt. Die Geschichte muss ich euch ja gar nicht erzählen. Da gibt es einen Vers, der bewegt mich immer wieder. Jesus sieht diese Menschenmenge, er sieht diese Leute. Gott kommt zu seinen Kindern, er sieht sie an und hat Mitgefühl. Er hat so eine Sehnsucht danach, dass seine Leute seine Liebe bekommen, dass seine Liebe bei ihnen ankommt, dass es in das Herz reinrutscht. Er will sich an diese Leute verschenken. Und dann sagen seine Jünger, schickt die jetzt nach Hause, die haben alle Hunger. Und Jesus sagt, nee, die müssen nicht gehen, die dürfen bleiben, bleibt in meiner Gegenwart und macht sie satt. 5000 Menschen, also eine Zahl für unermessliche Fülle, da ist Überfluss. Und es bleibt übrig, so ist Gott. Und Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es gibt 2 Stellen in der Bibel, wo Jesus das sagt. Dann gibt er so Beispiele und sagt, wenn ein Kind kommt und den Vater um Gutes bittet, dann wird das Kind Gutes bekommen von dem Vater. Und dann sagt er, wie viel mehr möchte euer Vater im Himmel euch Gutes geben? Und in der 2. Stelle sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dir den Heiligen Geist geben, wenn du ihn darum bittest? Du darfst mich einfach bitten. Wenn du diese Fülle, diese Liebe in deinem Herzen nicht hast, wenn du das nicht erlebst, bitte ihn um den Heiligen Geist. Das ist das Gute, was er geben möchte. Und dann geht diese Tür auf, wo du lernst zu empfangen. Der Heilige Geist ist nichts anderes als er selbst, der in dein Leben möchte, der dein Herz lebendig machen möchte, der deinem Herzen beibringen möchte, Liebe anzunehmen und Liebe zu empfangen und aus dieser Fülle herauszuschöpfen und zu nehmen. Da kommen wir nicht zu kurz. Das möchte er für uns tun. Und so dürfen wir an den Tisch kommen, auch wenn wir gleich Abendmahl feiern. Ihr dürft mit dem, was du bitten möchtest, du darfst mit dem, was du bitten möchtest, kommen und deine ganze Begrenztheit, deine ganzen Zweifel, deine ganze Sehnsucht einfach bringen, weil das ist in Ordnung. Jesus weiß, dass du so bist. Wenn du weißt, du hast Sorge, wenn es um den Heiligen Geist geht und du denkst, ah, was ist das für ein Typ, wie meinst du das? Oder wenn du merkst, ich habe gar keine Hoffnung. Oder wenn du merkst, sich erdrücken deine Lebenslasten, du kriegst es nicht gelöst. Du arbeitest und tust und du versuchst es richtig zu machen und es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht. Dann darfst du einfach an den Tisch kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich habe es verstanden, ich brauche dich. Hier bin ich, gib mir, was ich brauche. Ich möchte Fülle erleben, weil du hast es ja offenbar für mich. Ich möchte das erleben. Ja, jetzt ist der nächste Text tatsächlich das Abendmahl. In Johannes 13 wird es beschrieben. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz was zu dem Kelch mit Wein sagen. Und das ist gleich auch wieder ein Hochzeitsbild. Dieser Kelch mit Wein hat mehrere Bedeutungen. Im Psalm 23 sagt der Psalmbeter, du gießt mir voll ein. Dieses Bild, was da benutzt wird, von diesem du gießt mir voll ein, kommt aus dieser ganz großen Ehrtradition und Gastfreundschaft. Es war eine Ehre, für Leute Gäste zu haben. Wenn da jemand kam an meinen Tisch und wenn da jemand kam, blieb der auch tagelang und der blieb so lange, wie der Gastgeber Wein nachgoss. Dann wusste der, ich darf noch bleiben, ich bin immer noch willkommen. Und irgendwann nach mehreren Tagen, manchmal Wochen oder Monaten, es war ja ein Nomadenvolk ursprünglich, hat der irgendwann aufgehört nachzugießen und dann wusste der, der zu Gast war, okay, jetzt sollte ich gehen. Und das, was da steht im Psalm 23 ist aber, ich gieße dir so viel ein, dass es übergießt. Und Jesus sagt, wenn du an meinen Tisch kommst, in meine Gegenwart trittst, dann gieße ich dir so überfließend ein und sage, bitte bleib für immer, geh doch nicht weg. Ich möchte, dass du mit mir verbunden hier in meinem Zelt wohnst. Ich möchte, dass du bleibst. Wohnen ist bleiben. Ich möchte, dass du bleibst. Das macht er mit dem Kelch. Und jetzt dieses Hochzeitsbild, das möchte ich euch auch erzählen. Und das passiert im Abendmahl. Jesus erklärt sich selbst als Bräutigam. Da gibt es etliche Geschichten. Da gibt es auch übrigens immer einen Tisch, dass ihr merkt, ich habe noch meinen roten Faden. Und da ist es in Israel ja so, dass der Bräutigam, wenn er sich verliebt, zum Brautvater geht und um die Braut wirbt. Ja? Und dann muss der Vater entscheiden, ja oder nein. Und dann gibt es so ein Verlobungsfest. Aber die Braut wurde, wenn der Vater ganz nett ist, hat er sie mal gefragt und kann so ein bisschen erspüren, wie es ihr tatsächlich geht. Aber auf dem Verlobungsfest wird irgendwann, ziemlich am Anfang, der Bräutigam, also der Verlobte, einen Kelch mit Wein hinstellen, ganz offensichtlich auf irgendeinen Tisch, den jeder sieht. Und was er mit diesem Kelch Wein ausdrückt, den er dort auf den Tisch stellt, ist, dass er sagt, ich liebe dich, ich will mein ganzes Leben an dich verschenken. Hier, das ist mein Leben, mein Kelch. Dieser Kelch steht für das, was ich bin und ich will alles, was ich bin, an dich verschenken. So bin ich. Und er stellt ihn hin und sagt, liebst du mich auch? Nimmst du das an? Und dann funktioniert es auf der Hochzeit immer so, dass die Braut in dem Moment, wo sie den Kelch trinken würde, sagt, ja, ich nehme dich so, wie du bist, an. Ich liebe dich auch und ich gebe mich dir zurück. Ich gebe mich in deine Hände. Und die Bräute spielen in Israel mit den Bräutigammen, mit den Männern und gehen immer mal zum Tisch und trinken nicht oder heben den Kelch an und stellen ihn dann doch wieder hin und der arme Kerl schwitzt den ganzen Abend. Aber wenn der dann den Kelch nimmt und trinkt, ist die Verlobung besiegelt. Und genau das Gleiche macht Jesus im Abendmahl. Er deckt dir diesen Tisch, er stellt den Kelch hin und sagt, das ist mein Leben. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Das kommt ja im Abendmahl. Jesus sagt, ich bin bereit, mein Blut zu geben. Ich habe für dich bezahlt. Aber ich bin auch bereit jetzt, weil ich bin lebendig, mich ganz in dein Leben hinein zu verschenken. Darf ich in dein Leben kommen? Darf ich alles für dich sein? Ich will mich in deine Schule hinein verschenken, auf deinen Arbeitsplatz. Ich möchte in deine Familie rein. Ich möchte dir so nahe sein, wie es nur irgendwie geht. Ich möchte für dich sein. Gott gibt sich selbst. Er gibt nicht nur Nahrung, das war vorhin die Schöpfung. Er gibt sich selbst. Der Tisch wird größer, merkt er. Sein Tisch ist gewaltig. Und jetzt noch mal kurz zu dem Brot, um es nicht zu vergessen. Er gibt diesen Wein und er gibt seinen Leib. Und sagt, ich bin existenziell Nahrung. Ich bin die Nahrung, die du brauchst, um dich am Leben zu erhalten. Und das möchte ich für dich sein. Jesus sagt von sich, ich bin das lebendige Brot. Wenn du mich annimmst, wenn du annimmst, wer ich bin und was ich für dich sein möchte, dann lebst du und dann gebe ich dir ewiges Leben und dann entsteht da was ganz Neues, weil in dem Moment, als Jesus aufersteht, in dem Moment, als er bereit ist, seinen Geist zu verschenken und sich mit dir zu verbinden, beginnt er neue Schöpfung und diese geht so weit, dass er mit seinem Wesen in dich hinein, dir ein lebendiges Herz gibt. Und diese neue Wirklichkeit führt dazu, dass wir irgendwann, und jetzt bin ich schon fast am Ende, wieder auf einer Hochzeit sind. Das ist das, was wir erwarten dürfen. Es wird nicht schlechter. Jesus ist da und was er jetzt tut, ist Stück für Stück Menschen mitnehmen, bis wir begreifen, dass er uns wirklich liebt. Wenn du dich ihm hingegeben hast, ist das, was er in deinem Leben tut. Er wird Stück für Stück auf dich zugehen und deinem Herz zeigen, du darfst mir wirklich vertrauen, weil ich dich wirklich liebe. Und vielleicht klopft er an, vielleicht gibt es eine Situation oder eine Stelle, wo er vor dir steht und du fühlst dich die ganze Zeit als Diener. Und Jesus sagt, aber ich sehe dich auch als Braut. Darf ich dich so lieb haben wie eine Braut? Vielleicht fühlst du dich nicht so, aber lässt du mich da rein? Darf ich dein Herz heilen? Ja? Vielleicht fühlst du dich nicht mal als Gast auf der Hochzeit. Dann sagt Jesus, komm, ich möchte, dass du kommst. Ich schenke dir dieses Gewand, dieses Neue, dass du da einfach reinkommen kannst. Du hast da einen Platz an meinem Tisch. Ich weiß nicht, wo Jesus bei dir anklopft, aber da ist immer noch mehr Liebe. Da ist immer noch mehr, wo er dein Herz lösen möchte, wo er dich heilen möchte, wo er für dich eintreten möchte. Und all das bietet er immer an, wenn wir an diesen Tisch kommen. Und er sagt, Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr das macht, wenn ihr euch trefft, wenn ihr zusammen esst, dann verkündigt, dass ich so bin. Erzählt es und ladet ein, ladet ein. Da ist niemand ausgeschlossen, weil der muss ja kommen, damit ich es für ihn tun kann. Ja? Einer meiner Lieblingstexte in der Bibel ist das letzte Abendmahl. Jesus weiß, er stirbt gleich. Und da steht, er hat Sehnsucht danach, jetzt nochmal Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern zu haben, mit denen, die ihm schon vertrauen, die ihm nahe gekommen sind. Er möchte Tischgemeinschaft und dann sagt er, ich gebe euch jetzt den größten Beweis meiner Liebe. Und dann steht der Hausherr auf vom Tisch. Gott steht auf vom Tisch, bindet sich eine Schürze um, zieht sein Obergewand aus und kniet sich vor dir hin. Der König, dein Schöpfer, geht vor dir in die Knie und sagt, darf ich das für dich tun? Darf ich dir die Füße waschen? Darf ich dich reinigen? Und weil er lebt, ist diese Frage täglich neu. Er kommt täglich auf dich zu. Wenn du morgens aufwachst, ich stehe immer auf und denke, wieder ein Tag. Und ich merke, ich brauche Jesus. So bin ich gestrickt. Dann stehe ich auf und sage, Herr, ja, was darf ich dir heute so hinhalten? Und er sagt, nee, stopp. Was darf ich heute für dich tun? Was darf ich für dich tun? Er kniet sich vor mir hin und sagt, Ilona, heute möchte ich dich segnen. Was möchtest du von mir? Was darf ich für dich tun? Darf ich wieder rein? Machst du mir deine Tür auf zu deinem Tisch? Meiner steht dir offen. Ich will dir alles geben. Was darf ich tun? Jesus stirbt am Kreuz. Er wird lebendig. Jetzt sind wir ja kurz vor Karfreitag. Und dann begegnet er wieder Menschen, die verzagt und völlig ratlos zusammensitzen. Ich finde es bewegend, dass sie zusammenbleiben. Ja? Jesus hat ihnen gesagt, ich komme wieder, ich lass dich nicht allein zurück, ich komme wieder. Bleib hier zusammen und dann spricht er vom Heiligen Geist und die denken, hä? Was ist das denn? Er will uns was geben, aber jetzt ist er doch, na gut, bleiben wir zusammen, verzagt und irgendwie. Sie wissen auch von dem Auftrag, aber sie können nicht. Da ist nämlich nichts. Er sagt, ja, ist in Ordnung. Bleib, ich werde kommen. Dann bleiben sie zusammen. Und dann wird beschrieben, es gibt 12 Geschichten nach der Auferstehung, wo Jesus Menschen begegnet, lebendig begegnet. Und zum Beispiel, eine der Geschichten ist die mit den Emmaus-Jüngern, die wird in Lukas 24 erzählt. Er stellt sich zu ihnen, er sammelt die ein, er sammelt seine Leute ein und erzählt, wie er es wirklich meint. Und dann lädt er sie an seinen Tisch, er bricht das Brot und holt sie genau da ab, wo es vertraut ist und sagt, hier, ich bin es. Und sie erkennen, wer er ist. Was Jesus immer wieder tut, nachdem er auferstanden ist, ist auf die einzelnen Leute zugehen und Tischgemeinschaft mit ihnen pflegen und ihnen sagen, ich bin wirklich Gott. Ich bin immer noch da. Ich bin nicht weg. Ich weiß, wie es dir geht. Du bist verzagt. Du weißt nicht wie, aber es ist in Ordnung. Ist schon immer so. Ich bin dein Schöpfer. Ich will mich an dich verschenken. Und ich sammle dich jetzt ein, da wo du stehst, warte ab. Und dann kommt Pfingsten. Und sie haben nicht umsonst gewartet und erfüllt in einem Maß, dass sie mit Freiheit und Freude geben können. Da war vorher keine Freude, weil da war vorher kein Heiliger Geist. Aber wie vorhin gesagt, du darfst ihn einfach darum bitten. Jesus, ich habe keine Freude. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles festhalten und du versorgst mich nicht und ich bin klein und schwach. Ja, bitte gib mir. bitte gib mir einfach. Und dann spricht Jesus, noch eine Geschichte, das mit dem zum Tisch einladen macht Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder, zum Beispiel bei Petrus, da macht er ihm Frühstück. Ja. Er macht so ein Feuer und der soll nochmal Fisch fangen und wieder in einem unglaublichen Überfluss. Und dann checkt er, es ist wirklich der Herr, es ist wirklich der Herr, der hat mich wirklich lieb. Da ist immer noch Fülle. Und Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Und Petrus merkt, nee, ich habe total versagt. Ich kann dich gar nicht lieben, ich kann es nicht. Und Jesus sagt, ja, ist in Ordnung. Deswegen bin ich ja ans Kreuz gegangen. Ich habe dich lieb. Und jetzt berufe ich dich. Ich habe dich lieb. Und das genügt völlig, weil du darfst empfangen. Du darfst einfach nehmen, ich habe dich lieb. Und dann spricht er nochmal vom Himmel. Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Ja, das macht er jetzt. Das ist, was er tut. Er sammelt Menschen ein. Er könnte mit Gewalt einfach Schluss machen. Und das macht er am Ende. Da bläst mal kurz eine Trompete, eine Posaune. Und dann besiegt er den Tod. Das ist sein Ding, ja. Die bläst, seine Posaune bläst und der Tod ist besiegt. So könnte er es machen. Aber Jesus geht den anderen Weg. Und das ist die größere Kraft. Er gewinnt Herz für Herz und sammelt ein und hilft dir zu vertrauen. Und das ist die Art und Weise, wie er zum Ziel kommen wird. Und nochmal, sein Ziel ist, dass du erkennst, dass er dich wirklich liebt und dass dein Herz Vertrauen lernt. Dass du aus seiner Fülle lebst, dass du Freude hast. Und die letzte Stelle, wo er wieder davon spricht, und ist nicht die letzte, ist noch nicht die Offenbarung, die möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen, Lukas 12. Da geht es um dieses Hochzeitsfest und den Tisch im Himmel, ja, wo wir denken, okay, da ist Gott Herrscher, da ist er jetzt in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht und wir sehen, dass er wirklich so ist. Das ist das, was wir erwarten dürfen. Da steht, glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, die das begriffen haben, Herzen, die das verstanden haben. Wenn er kommt, wenn er kommt, sagt Jesus, ich komme, warte auf mich, ich komme. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Im Himmel ist es genauso. Dieses Hochzeitsfest im Himmel, wo er auch der Bräutigam ist, er wird sich wieder eine Schürze umbinden und er wird dir dienen. Das darfst du erwarten, so ist Gott. Ja, und in der Offenbarung wird mit einer unglaublichen Freude von diesem Hochzeitsmahl gesprochen. Das ist der Tisch, den er dir deckt. Und wir feiern gleich Abendmahl und da, so darfst du an diesen Tisch treten, ja. Die Sache mit der Schuld hat er doch erledigt. Da ist er ans Kreuz gegangen und wir dürfen dankbar einfach empfangen, dass er sagt, ja, da ist nichts mehr von meiner Seite aus. Ich habe dir wirklich vergeben. Ich werfe dir nichts vor. Ich bin bereit, das alles für dich auszuräumen. Du darfst jetzt kommen und in dieser Gegenwart leben täglich. Täglich gebe ich dir, was du brauchst. Ich bin es. Ich bin immer noch da. Ich bin nicht gegangen und ich bin dir näher als vorher. Ich bin da. Ich möchte jetzt mit euch beten und eigentlich möchte ich euch, und das mache ich, ich bringe Menschen, die mir auf dem Herzen sind, immer an diesen Tisch oder mich selbst. Ich komme und setze mich an den Tisch. Manchmal merke ich, Jesus sitzt mir gegenüber und ich habe das Gefühl, okay, jetzt muss ich mal ordentlich, es läuft gerade nicht so gut zwischen dir und mir. Manchmal merke ich, ich kann mich sogar neben ihn setzen und merke, okay, ist alles gut, ich darf hier neben dir sitzen. Dann ist ja die Stelle beim Abendmahl, wo Johannes an seinem Herzen liegt. Wie sitzt du da an diesem Tisch? Kommst du an den Tisch? Ich glaube, du darfst an seinem Herzen liegen. Ja? Und ich bringe euch jetzt an diesen Tisch. Ich möchte mit seinen Worten für euch beten. In Jesaja 61 wird beschrieben, wie die Sendung von Jesus im Kern aussieht. Das, was Gott tun möchte in Jesus, was er tun möchte, als er seine Erde betritt. Da steht zum Beispiel, dass er Gefangene frei machen möchte. Das ist dieser Text. Das möchte ich jetzt für euch beten und immer innehalten. Und wenn es um arme Menschen geht und du das Gefühl hast, ich bin dieser arme Mensch, ich bin arm an Vertrauen, ich bin arm tatsächlich an Finanzen, ich bin arm an Freude, ich bin arm auch an Erkenntnis, Herr, dass du so bist. Wenn du dich findest in diesem Armsein, dann werde ich dich jetzt mit den Worten von Gott auf seinen Tisch legen. Ich werde dich ihm bringen. Und du darfst es ihm jetzt einfach hinhalten. Jetzt nehme ich meine Bibel und lese es euch vor. Also im Grunde habe ich schon Amen gesagt, aber jetzt bete ich noch für euch. Im Psalm, in Jesaja 61, die ersten drei Verse, wird die Sendung von Jesus erzählt und ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so in deine Gegenwart kommen dürfen. Ich danke dir, dass deine Tür offen steht und dass es diesen gedeckten Tisch gibt und dass du dich an uns verschenken möchtest. Ich danke dir, dass wir genauso kommen dürfen, wie wir sind, empfangend und bedürftig und nicht ganz verstehend, traurig, auch über uns selbst. Wir dürfen einfach an deinen Tisch kommen. Und hier steht, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, sagt Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Jesus, du siehst, wer sich hier als arm empfindet, wer arm ist und wer frohe Botschaft, wer gute Nachricht braucht. Ich bitte dich, dass du diese Menschen jetzt auf dein Herz nimmst. Ich bitte dich, dass du ihnen in ihrer Armut begegnest und sie reich machst. Durch dein Wort, dass sie erkennen dürfen, was wahr ist. Dass sie erkennen dürfen, was du ihnen geben möchtest. Und ich bitte dich, dass du ihre Armut in Reichtum verwandelst, Herr. Ich möchte sie dir hinhalten. Ich brauche gar keine Lösung. Ich darf einfach arm kommen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus, du siehst jeden einzelnen von uns und du siehst unser Herz. Du siehst, wo wir zerbrochen sind. Du kennst unsere Geschichte, du kennst die Beziehungen, die wir gelebt haben. Herr Jesus, du kennst die Geschichte mit dieser Gemeinde. Es ist dein Leib, wir sind dein Leib. Und du siehst unser zerbrochenes Herz und du siehst es mit Mitgefühl. Herr, ich halte dir jetzt unsere zerbrochenen Herzen hin. Da, wo wir auch zuständig dafür waren oder sind, dass Herzen zerbrochen sind. Ich möchte dir das alles hinhalten. Ich habe keine Lösung. Aber ich darf sie dir auf den Tisch legen und dir bringen. Ich möchte mich selbst dazustellen, Herr. Danke, dass du verbinden möchtest. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du jedes zerbrochene Herz in unserer Geschichte verbindest. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesus, du siehst, ob hier jemand gefangen ist in irgendwelchen Süchten, in irgendwelchen negativen Gedanken, in irgendwelchen alten Geschichten. Gefangen im Kopf, gefangen, wo wir uns als Sklaven fühlen und nicht als Kinder. Jesus, ich möchte dir das alles hinhalten. Und du bist gekommen, um uns zu befreien, um tatsächlich frei zu machen und um uns aus bösen Anflüssen zu lösen. Und darum bitte ich dich jetzt, ich danke dir, Herr, dass ich dir diese ganze Gefangenheit bringen darf und du wirst befreien, du wirst erlösen, du wirst retten mit deiner ganzen Kraft. Um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache. Gott richtet, wer dir geschadet hat. Gott wird zurechtbringen, was schadet und kaputt macht und zerstörerisch ist in deinem Leben. Er wird nicht dich richten, er wird richten, was dich kaputt macht. Er wird sich als Anwalt für dich erweisen und sich als Anwalt an deine Seite stellen. Er wird richten, was dich zerstört hat und beenden. Er wird es beenden und dafür danke ich dir, Herr, und darum bitte ich dich. Ich möchte dir die Menschen bringen, die hier nach Gerechtigkeit Sehnsucht haben. Und um zu trösten alle Trauernden. Ich weiß nicht, ob du traurig bist, Herr, aber ich bringe dich zu Gott, ich bringe dich in seine Gegenwart. Jesus, ich möchte dir all die Menschen bringen, die jetzt hier sitzen, all deine Kinder, die traurig sind in irgendeiner Weise, traurig über sich selbst, traurig über andere Menschen, traurig darüber, was hier unter uns manchmal passiert, traurig über irgendwas, Herr, traurig über das, was hier in deiner Schöpfung geschieht, Herr. Ich möchte dir all diese Traurigkeit bringen und dir Menschen hinhalten und du sagst, du wirst trösten alle Trauernden. Dafür danke ich dir und darum bitte ich dich jetzt. Und jetzt wird hier beschrieben, Herr, was du tust, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Und darum möchte ich dich auch bitten, Herr, wo unser Geist betrübt ist, mach uns bewusst, dass wir feiern dürfen in deiner Gegenwart. Zieh uns dieses Feierkleid an, darum bitte ich dich. Ich möchte dir das hinhalten und ich möchte dir von Herzen danken, dass du das geben möchtest. Und dann steht hier, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Herr, du beginnst neue Schöpfung, dafür danke ich dir. Du beginnst was Neues in unserem Leben und es wird wachsen, es wird lebendig sein, eine Pflanzung des Herrn zu deinem Ruhm. Das möchtest du tun, du möchtest dich in dieser Weise an uns verschenken, dass da Dinge wachsen in unserem Leben, aus unserem Leben heraus, zu deinem Ruhm, dass es nicht um mich geht oder um uns oder um ich, sondern um dich, zu deiner Ehre. Und das wirst du wachsen lassen, Wir dürfen uns dir da einfach hinhalten, dafür danke ich dir. Und darum möchte ich dich auch bitten. Jesus, alles, was wir jetzt gedacht und gefühlt und bemerkt haben, liegt offen vor dir. Und ich bitte dich, dass du alles, was du bist, alles, was du siehst, alles, wie du uns liebst, uns jetzt zuwendest und dass es für uns Wirklichkeit wird, dass wir das zutiefst erleben dürfen, dass wir dich so erkennen dürfen, dass wir Freude darüber haben dürfen, wie du bist und dass wir dann haben, um zu teilen. Darum möchte ich dich bitten, bitte segne uns, Herr. Amen.